Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute möchte ich mit euch über das Loslassen sprechen. Es ist nämlich ein oft wohlgemeinter Ratschlag, wenn man zu hören bekommt, lass doch los. Oder du musst ihn loslassen, du musst sie jetzt einfach loslassen. Ich vertrete heute eine bisschen andere Position, nämlich, dass das nicht sein muss. Man muss nicht loslassen. Bevor die buddhistisch Geprägten unter euch oder die spirituell Orientierten aufschreien, hoffe ich, dass wir darüber uns austauschen können und ihr mir ein bisschen Gehör schenkt, wenn ich erkläre, was ich damit meine. Ich werde darüber sprechen, warum das meiner Meinung nach kein so guter Tipp ist, was wahrscheinlich damit gemeint ist und was ich stattdessen empfehle oder ans Herz legen würde. Es ist nicht so hilfreich, jemanden zu empfehlen, loszulassen oder das als Tipp zu geben, weil wie soll man das machen? Kann mir das jemand erklären, wie man jetzt loslassen macht? Es ist ein bisschen, wie wir es in der 21. Folge hatten von Akzeptanz. Ja, super, wenn ich was nicht akzeptiere, dann ist es so jetzt erstmal. Genauso, ich kann etwas nicht loslassen, bis ich es halt kann. Das ist genauso wie, wenn man sagt, ja, jetzt sei nicht sauer. Schön, wenn man das so abstellen kann. Ich glaube auch, dass es theoretisch sogar wirklich möglich ist, das auf Knopfdruck zu tun, aber dass man dafür sehr, sehr große innere Fähigkeiten im Sinne eines Yogis oder Heiligen braucht, die jetzt wir vielleicht nicht alle gleich so haben. Es ist also eine Art Ratschlag, sagt man ja immer so, Ratschläge sind auch Schläge und ist meistens auch gut gemeint, so hey, lass doch los, wenn das gesagt wird, aus der eigenen Hilflosigkeit heraus vielleicht auch eine Empfehlung, die gegeben wird. Aber es ist sehr schwer zu tun. Also ich habe es noch nie gesehen, dass jemand dann gesagt hat, stimmt, jetzt wo du sagst, ach ja, jetzt lasse ich es los. Jetzt ist es plötzlich für mich, nachdem du das gesagt hast, total okay, dass er oder sie geht. Was ist denn also wirklich damit gemeint? Ich denke, dass vielleicht wirklich so ein bisschen was wie akzeptiere jetzt die Tatsache, dass er oder sie sterben wird, jetzt im Kontext von Trauer, gemeint ist. Aber wie gesagt, das ist ziemlich schwierig auf Knopfdruck willentlich herzustellen. Und ich bin der Meinung, loslassen passiert ganz automatisch. Wir müssen loslassen. Eine Person geht. Sie ist nicht mehr bei uns, sie lebt nicht mehr. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als ihn oder sie loszulassen. Das heißt, das ist ein Muss. Ich bekomme es auch manchmal mit, dass Menschen das am Sterbebett sagen, wie sie dann zu mir irgendwann kommen und sagen, ja, ich habe ihm gesagt, dass er gehen darf, dass ich ihn loslasse, dass ich ihn freigebe, dass das in Ordnung ist, dass er stirbt. Und es ist sehr, sehr gut gemeint und in dem einen oder anderen Fall bestimmt auch sehr hilfreich. Andererseits glaube ich wirklich nicht, dass der Sterbende oder die Sterbende davon abhängig ist, dass wir als weiter Überlebende hoffentlich unseren Segen geben. Wenn das so wäre, dann würden manche Leute niemals sterben und das ewige Leben haben. Das heißt, ein Sterbender ist wirklich nicht angewiesen drauf, ob wir den jetzt loslassen oder nicht. Ganz ehrlich, das ist dem grad wurscht. Vielleicht hilft es in manchen Fällen, aber das ist generell eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Wir Umstehenden denken manchmal, es fehlt noch was oder irgendwas ist, warum er oder sie nicht loslassen kann, also der Sterbende, warum er oder sie nicht sterben kann. Das mag sein, manchmal ist es vielleicht auch so, aber ich spreche jetzt für mich, in den überwiegenden Fällen, die ich beobachtet habe, sind es mehr unsere Kopfgeburten. Ich denke, dieser Mensch, dieser Organismus, die Seele, was auch immer, hat so ihr eigenes Tempo, in dem sie geht, wählt, irgendwie diesen Zeitpunkt, unabhängig davon, ob wir jetzt da einverstanden sind oder loslassen oder nicht. Also es ist auf gar keinen Fall notwendig. Die sterben auch so, auch wenn wir nicht damit einverstanden sind, auch wenn wir nicht loslassen. Da haben manche auch ein schlechtes Gewissen. Meier, jetzt muss er oder sie hier noch liegen und leiden, wahrscheinlich weil er spürt, dass ich ihn oder sie nicht loslasse. Wie gesagt, es mag Fälle geben, wo das vielleicht stimmt, aber meistens würde ich sagen, nein, er liegt hier, weil er halt noch lebt. Also ich denke, dass wir uns da in der Regel überschätzen und ein bisschen zu Hochmut auch neigen. So als hätten wir jetzt den riesen Einfluss drauf, mit unserem Verhalten, mit unserer psychischen Bindungsenergie, dass wir jemand am Leben festhalten könnten oder nicht. Meistens, denke ich, können wir das nicht. Und es ist einerseits deprimierend und andererseits auch entlastend. Es ist nicht so, dass die nahestehende Person dann von uns freigesprochen werden muss, damit er oder sie friedlich gehen kann. Das können die auch so. Menschen sterben im größten Streit, im Kontaktabbruch, im sonst was. Da möchte ich gerne ganz, ganz viel Druck rausnehmen und vielleicht auch ein bisschen dem Hochmut oder der Überschätzung des eigenen Einflusses entgegenwirken. Kurz zusammengefasst, meiner Ansicht nach ist es nicht notwendig, loslassen zu können. Man muss es nicht sofort akzeptieren können. Wenn es ein schwieriger Verlust ist, dann ist es halt zu schwer, loszulassen. Das Leben nimmt einem diesen Menschen, auch wenn man ihn noch festhalten will. Und damit innerlich nicht ganz einverstanden zu sein, ist, denke ich, menschlich, normal und völlig in Ordnung. Und es ist nicht sonderlich hinderlich für den Sterbenden, meiner Erfahrung nach. Was wollen wir denn stattdessen oder was ist denn stattdessen ein hilfreicherer Ansatz? Also das würde ich wirklich niemals jemandem sagen, ja, jetzt ist es an der Zeit, dass sie ihn loslassen. Wer bin ich, das zu empfehlen oder zu bestimmen? Das ist ein überhaupt nicht hilfreicher Tipp. Also, es gibt ein Konzept in der Palliativpsychologie, das sind die sogenannten Continuing Bonds. Das heißt, die fortbestehenden Bindungen, die aufrechterhaltende Beziehung. Und das ist mehr das, wohinter ich stehe. Egal, ob die Person gerade lebt oder gestorben ist, der Hinterbliebene führt nach wie vor in beiden Zuständen eine Beziehung zu dieser Person. Es ist total unlogisch, dass die Empfindungen, die ich erlebe, der verstorbenen oder sterbenden Person gegenüber, plötzlich weg sind, nur weil die Person nicht mehr lebt. Dann ist sie gestorben, aber in mir, mein Erleben ist noch gleich. Und das ist mir wichtig zu vermitteln. Es ist nicht weg, sondern das lebt noch und diese Beziehung, weiß nicht, ob man Bindung sagen kann, ist nach wie vor lebendig, auch wenn die Person weg ist. Oder wie man so schön sagt, nicht mehr unter uns ist. Warum sollte die Liebe zum Beispiel aufhören, die ich für jemanden hatte? Bei Ärger genauso. Warum sollte ich plötzlich nicht mehr sauer sein auf jemanden, der mich vielleicht hintergangen oder verletzt hat, nur weil er tot ist? Auf den bin ich immer noch sauer. Ich muss nur dran denken und schon ist dieses Beziehungserleben wieder da. Und das ist in Ordnung so. Natürlich wollen wir keinen jahrzehntelangen Groll mit uns herumtragen. Darum geht's nicht. Also man kann eine Beziehung jederzeit auch in sich modifizieren. Aber darum geht's heute nicht, sondern wir gehen erstmal davon aus, das ist eine schöne, angenehme Beziehung gewesen und die Person ist mir wichtig und sie ist leider verstorben. Dann bricht das innerlich nicht unbedingt ab und es ist auch nicht notwendig. Und ich sehe Menschen, die sich schwer damit tun und es auch nicht schaffen, weil sie den Anspruch haben, ja, jetzt, ich komme nicht über ihn hinweg oder über sie. Ich denke immer noch dran oder sich bescheuert fühlen, weil sie mit der Person sprechen. Und das ist aber wichtig und normal und gut, weil wir dieses Konzept gar nicht haben wollen von, ja, er ist weg, also bitte komm damit klar, komm drüber weg. Jetzt geht es so weiter ohne die Person und jetzt ist die Zeit loszulassen. Also wo ist dein Problem? Das ist nicht der gute Ansatz, meiner Meinung nach. Sondern wir gestehen uns zu, wir erlauben uns, dass die Beziehung fortbesteht. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Das ist auch kein Irrsinn oder keine Psychose oder Wahnwitz, sondern für mich ist ein Teil dieser Person in meiner Erinnerung, in meinen Gedanken, in meinem Fühlen lebendig, auch wenn sie verstorben ist. Und das ist ganz normal. In der Praxis bestätigt sich das auch tatsächlich. Menschen berichten das, Trauernde, Hinterbliebene erzählen das, mehr oder weniger frei, manchmal ein bisschen mit Vorsicht, weil sie Angst haben, verurteilt zu werden oder für verrückt gehalten zu werden oder ein bisschen beschämt oder ganz frei heraus, ganz natürlich. Aber sie erzählen, dass sie innerlich weiter mit der verstorbenen Person in Kontakt sind und das ist gut so. Und ich würde eine innere Kontaktaufnahme auch sogar ermutigen, weil es trostreich ist, weil es die Liebe oder die Verbundenheit stärkt und weil es ja ein Verbundenheitsgefühl ermöglicht, auch über die Grenze des Todes hinaus. Wenn es natürlich jemand von sich aus nicht intrinsisch hat, dann bitte. Da will ich keinem auf gar keinen Fall das Konzept von Continuing Bonds aufdrücken. Nee, dann ist es was anderes. Aber für viele ist es so und sie empfinden sich als komisch oder wie krank oder nicht berechtigt dazu, dass sie jetzt da sich immer noch beschäftigen, weil sie ja loslassen hätten sollen, was sie aber nicht gemacht haben. Also es ist ein verkehrter Anspruch, so diese Idee, während die Person lebt, dann sind wir in Beziehung, dann ist sie tot, dann muss ich loslassen und es ist alles vorbei. Menschen haben auch Präsenzerlebnisse, Das ist der Begriff dafür, dass man den Eindruck hat, eine Person ist anwesend, eine verstorbene Person ist irgendwie da. Das ist auch nichts Abnormales. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon schon erzählt habe, aber ich hatte einen älteren Herrn, dessen Frau war gestorben und der hat mir wie ein Geheimnis anvertraut. Sie werden es nicht glauben. Ich habe selber nicht geglaubt, aber ich habe ihre Stimme gehört. Ich dachte, ich werde verrückt. Ich dachte, das gibt's nicht. Aber ich war im Bad in der Dusche und da habe ich sie gehört. So, das war jetzt eine akustische Wahrnehmung. Menschen träumen. Manchmal haben sie das Gefühl einfach nur von Präsenz, also von der Stimmung. Oder manche haben in der Natur ein Erlebnis, was sie mit einer verstorbenen Person intuitiv oder innerlich in Verbindung bringen. Es ist auch egal, ob das stimmt oder nicht, aber für die Menschen ist es real und wahr. Diese Präsenzerlebnisse sind Teil von einer fortbestehenden Beziehung. Und niemals würde ich jemandem sagen, okay, das haben sie sich sicher nur eingebildet, also jetzt wären sie schon ganz verrückt. Das ist dann sehr, sehr invalidierend. Man sagt ja auch so schön, wer in der Erinnerung eines anderen Menschen ist, so sinngemäß, das kann man noch schön ausdrücken, der ist nicht gestorben. Und ein bisschen was ist dran. Natürlich ist man tot, aber ein Teilaspekt, der wird von anderen Menschen bewahrt. In Bildern, in Gefühlen, in Erinnerungen, in Gedanken. Menschen kommen zusammen und sprechen über die verstorbene Person und das ist Ausdruck von Beziehung. Also das ist mein großer Punkt heute. Die Beziehung endet nicht mit dem Versterben. Diese Person, die verstorben ist, manchmal hat man ja sehr viel Zeit, bis hin zu mehreren Jahrzehnten, mit ihr verbracht. Und man hat ein ganz starkes inneres Abbild. Da gibt es bestimmt irgendeinen super klugen Psychologenbegriff dafür, den ich gerade nicht weiß. So gefühlt was wie Introjekt. Also ein Anteil dieser anderen Person, der aber in mir ist. Das kann angenehm sein oder weniger angenehm. Das kennt man auch von lebenden Menschen, dass, angenommen, ich hatte sehr strenge Eltern und die haben mich immer bestraft, wenn es nicht so lief, wie sie wollten. Dann habe ich irgendwann als erwachsene Frau auch noch ein Introjekt, also einen Anteil meiner Eltern in mir, der mich selber schon schimpft und bewertet und kritisiert, wenn ich irgendwas nicht so gesellschaftlich Anerkanntes mache zum Beispiel. Und diese Stimmen, diese Prägungen, dieses bezogen sein auf die Person, das gibt es im Angenehmen wie im Unangenehmen und das kann man anzapfen, ganz bewusst. Ich hatte jetzt neulich, diese Woche erst eine Begleitung, da hatte ich eine gewisse Methode empfohlen, da erzähle ich euch gleich noch von und der fand es total hilfreich. Der trauert um seine Frau, mit der er 51 Jahre lang verheiratet war und ich habe ihm einfach nur als mal Experiment ausprobieren, empfohlen, diesen Anteil seiner Frau mal anzuzapfen und zu befragen. Und wir haben dann damit gearbeitet und es war wunderschön für ihn. Er hat dann aus Rührung geweint und es war für ihn so stimmig. Mir ist es auch wurscht, ob das tatsächlich stimmt oder nicht, aber es ist für ihn stimmig und heilsam und trostreich. Und deshalb finde ich, ist das eine gute Idee und es ist nicht verrückt. Wenn jetzt jemand sich dazu gar nicht hingezogen fühlt, von mir aus, dann ist es halt nichts für den. Aber für viele kann es ganz gut sein. Und ich erlebe es halt oft, dass sich das die Menschen wie verbieten oder selber total komisch finden. Es kommt auch schon im Alltagsgespräch vor, wenn zwei Menschen zusammensitzen, die die verstorbene Person kannten und irgendwas passiert. Und dann sagt man, Mai, die Sabine, die hätte jetzt bestimmt das und das gesagt. Oder weißt du noch, wenn wir zusammen in die Wirtschaft gegangen sind, dann hat die Sabine immer, weiß ich nicht, eine Orangenlimonade bestellt. So. Das sind Abbilder davon, was eine Person machen würde und zeigt uns, dass wir einen Anteil von ihr so sehr verinnerlicht haben, weil wir sie kennen, weil wir antizipieren, das heißt vorausahnen können, was sie für eine Meinung hätte, was sie uns entgegnen würde. Und Methoden, das sozusagen anzuzapfen, will ich euch jetzt vorstellen. In der Therapie oder in der Beratung macht man es manchmal mit einem Stuhldialog. Und das kann man auch zu Hause durchführen. Ich bin immer für alles, was unabhängig ist von klugen, schlauen Therapeuten. Man stellt sich zwei Stühle auf und setzt sich auf den ersten und das ist der Stuhl für einen selber. Und der zweite Stuhl, da wechselt man dann im Verlauf hin und her, ist der Stuhl für die verstorbene Person. In Stuhl 1, das ist jetzt der für mich steht zum Beispiel, stelle ich eine Frage oder ich erzähle irgendwas von meinem Tag oder was halt auch immer mir am Herzen liegt. Dann stehe ich auf, setze mich in den zweiten Stuhl, versetze mich kurz in die Lage, in die Haut der Person, die ich mir gerade so vorstelle. Das geht auch mit lebenden Personen übrigens, wenn man ein bisschen, weiß ich nicht, Verständnis aufbauen möchte. Und antworte aus seiner oder ihrer Perspektive laut. Und dann sage ich sowas wie, hey Katharina, was weiß ich, beruhige dich oder wird schon alles gut oder was auch immer für Ratschläge oder Ideen, Gedanken dann halt kommen. Und so kann man das Gespräch mit sich selber aus zwei Blickwinkeln fortsetzen, so lange, bis man halt fertig ist. Das ist jetzt ganz lebendig mit Aufstehen und Körpereinsatz und Sprache. Dasselbe Prinzip kann man anwenden mit was, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das selber erfunden habe oder irgendwo gelesen habe. Ich weiß auch nicht den super Fachbegriff dafür. Vielleicht könnt ihr mich da aufklären. Ich nenne es persönlich doppelte Briefe. Da würde man schreiben in irgendein Notizbuch oder auf dem Blatt an die verstorbene Person. Das kann man übrigens auch super mit Ex-Partnern machen oder mit Menschen, mit denen was man zu klären hat. Oder mit Personen aus dem persönlichen Umfeld, wo gerade einfach was los ist in der Beziehung. Man schreibt halt auf, was einem auf der Seele liegt. Also liebe Isabella zum Beispiel, mein Patient diese Woche hat geschrieben, Sinn, das Thema war Sinn, ist es genug, jetzt nur zu essen, zu trinken und spazieren zu gehen, Fragezeichen. Er hat jetzt zum Beispiel eine Frage gestellt. Und dann wechselt man den Stift am besten. Also er hat dann mir gesagt, ich hatte keinen zweiten Stift, dann hat er sein Heft einfach umgedreht und auf den Kopf geschrieben. Und hat Tabea drüber geschrieben, Antwort, Doppelpunkt, Sinn. Und dann hat er halt aufgeschrieben, was ihr in den Sinn kam. Und so nach dem Motto, ja, du hast doch immer so viel vom Müßiggang gehalten, genieße dein Rentnerleben. Und was aus seiner Perspektive sie halt gesagt hätte. Und ich habe ihm das dann vorgelesen und das war für ihn unglaublich bewegend. Es sind Sachen, die er sowieso in sich getragen hat, die er wusste, vielleicht auch ein bisschen vermischt mit dem, was er selber denkt über das Thema. Aber das zu hören und für sich die Perspektive einzunehmen, das hätte die Tabea gesagt und würde von ihr kommen, war sehr erlösend und befreiend und trostreich für ihn. Also das ist das mit den doppelten Briefen. Und sonst, man muss es auch nicht so formell machen, sondern man kann sich einfach Zeit nehmen und ein inneres Zwiegespräch halten mit der betroffenen Person. Meine Patentante hat mir da was erzählt, als meine Oma gestorben ist. Da ist sie hochgegangen in die Wohnung von meiner verstorbenen Oma und hat irgendein Rezept gesucht. Halt hat die Kochbücher durchwühlt und hat nichts gefunden, ewig gesucht. Und dann hat sie aufgegeben und hat sich in den Sessel gesetzt, wo meine Oma immer saß. Und hat so an sie gedacht und so gefragt, hey Mama, wo ist denn dieses Rezept? Und dann ist es ihr eingefallen. Solche Sachen. Oder sich innerlich unterhalten beim Spazierengehen, das geht alles. Das sind Beispiele und es gibt sicherlich viele, viele mehr, wie man die Beziehung aufrechterhalten kann und es steht einem zu, wenn man es möchte und es ist nicht verrückt. Dann gibt es natürlich auch Einschränkungen, also wenn es Richtung psychische Störung geht, Richtung Psychose oder die Person total idealisiert wird und man durch das krankhafte Aufrechterhalten einer Beziehung unfähig wird, im Alltag vernünftige Entscheidungen zu treffen, wenn man dadurch nicht offen ist für andere Beziehungen, wenn man das zu sehr erhöht und den Realitätsbezug verliert oder sowas Kulthaftes bekommt, das ist schlecht. Aber das, würde ich sagen, sind die Ausnahmen und ist auch Ausdruck von einer tiefer liegenden Störung oder Problemen, die jetzt weit über das normale Maß hinausgehen. Aber das, würde ich sagen, sind die Ausnahmefälle und in den allermeisten gesunden Fällen nehme ich eher wahr, dass sich Menschen unter Druck setzen oder unter Druck setzen lassen, eine Beziehung frühzeitig zu beenden, wo es gar kein Problem wäre, sie auf eine nette, gesunde, bewahrende, liebevolle Art aufrechtzuerhalten. Das waren meine Gedanken zum Thema Loslassen, warum es manchmal gar nicht notwendig ist. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration aus dieser Folge ziehen. Ich freue mich auf euer Feedback und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.